25 Leute geworden oder inzwischen möglicherweise sogar schon mehr. Und das war überhaupt gar nicht selbstverständlich. Letzten Samstag standen irgendwie in Köln-Bonn 40.000 Leute am Flughafen und wollten gerne weg. Das ging aber dann nicht. Ja. Es gibt Geschwister, die haben den Weg überhaupt gar nicht zurück nach Hause gefunden. Die mussten mehrere Tage am Urlaubsort bleiben. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die haben es zwar nach Hause geschafft, allerdings zum Provinzflughafen und haben dann da übernachtet. Also von daher muss man eigentlich ganz froh sein, dass wir 25 Leute geworden sind. An so einem Dach wie heute, wo draußen strahlender Sonnenschein ist, dann glaubt man gar nicht, dass man im Winter frieren soll. Wir sind ganz und gar auf Gott angewiesen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, es ist Ferienzeit und das werde ich jetzt los. Das ist doof. Und in der Ferienzeit, da freuen sich alle, die als Familienleute dann in Urlaub fahren mit ihren Familien, endlich Gelegenheit, das zu tun, was man eigentlich im Alltag, wo man da nicht zukommt, und lange schlafen, gutes Essen, einfach nur mit der Familie quatschen, zusammensitzen, ja, schwimmen gehen, vielleicht in die Sauna, und was in meiner Familie sehr wichtig ist, gemeinsam spielen, ja. Abendprogramm, Spieleabende machen. Das ist sehr, sehr schön, kann auch mal sein, dass wir einen Film gucken, aber spielen, das ist es. Vielleicht erinnert sich hier ja auch der eine oder andere an das Spiel Schwarzer Peter. Ich glaube, ich habe das auch im Urlaub in meiner Kindheit gespielt mit meiner Schwester, meinen Eltern. Und die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler bekommt eine Anzahl Karten und wer ein Paar hat, der darf ablegen. Und wenn einer zwei Karten hat mit dem gleichen Motiv, dann darf er ablegen. Und es gibt eine Karte, die ist nicht doppelt vorhanden, das ist dann der schwarze Peter. Und wer den schwarzen Peter am Ende in der Hand hat, der hat verloren. Eigentlich ein Negativspiel. So, das Spiel ist insgesamt etwas in Vergessenheit geraten. Heute spielen ja Eltern mit ihren Kindern eher so Siedler von Catan oder vielleicht Adel verpflichtet oder Carcassonne kann man auch spielen. Warum der schwarze Peter verschwunden ist, kann ich nicht so ganz genau sagen, aber rassistisch ist es nicht, jedenfalls nicht bei uns. Bei den Niederländern ist es der schwarze Piet, der ist rassistisch, aber bei uns bezieht sich der Name schwarzer Peter auf einen Räuber, und zwar auf den Räuber Johann Peter Petri, der auch unter dem Namen der alte Schwarzpeter bekannt war, und der hat das Spiel dann ab 1811 im Gefängnis erfunden. Wahrscheinlich ist das Spiel heute einfach zu altbacken oder zu langweilig. Dabei spielen wir in unserem Alltag alle sehr gerne Schwarzer Peter. Vornehmlich im Beruf. Ja. Irgendwas geht schief. Und keiner will verantwortlich sein. Wer war das? Ja. Meistens ist es ja so, dass mehrere Menschen beteiligt sind. Ja, aber im Berufsleben, da will dann keiner die Schuld tragen. Schwarzen Peter zuschieben, jemandem den schwarzen Peter zuschieben, das bedeutet ja Unannehmlichkeiten vermeiden, ein unliebsames Problem loswerden, eine Schuld oder eine Verantwortung auf eine andere Person abwälzen. Das kann dann beispielsweise auch dann sein in der Gemeinde, wenn der Predigtplan beispielsweise falsch aufgestellt ist. Sowas ist möglich, das gibt's. Und keiner will es gewesen sein. Und komplizierte Verflechtungen, das liegt wahrscheinlich daran, können wir nicht aushalten. Wir wollen immer, dass einer verantwortlich ist. Und wir wollen möglichst, dass wir es nicht sind. Und wenn schon einer den schwarzen Peter geben muss, dann wollen wir den schwarzen Peter nicht in der Hand halten. Dann sagen wir beispielsweise, das ist Systemzwang, dann sind alle irgendwie schuld. Aber normalerweise versuchen wir immer, den schwarzen Peter irgendwie weiterzuschieben. Am besten an denjenigen, der sich nicht wehren kann. Unser heutiger Predigttext ist aus Hesekiel 18 und da geht es auch um den schwarzen Peter. Der Name Hesekiel bedeutet so viel wie Gott ist Kraft oder meine Kraft ist Gott, also auch ein sprechender Name. Hesekiel ist einer der Propheten, die in der babylonischen Gefangenschaft schreiben. Hesekiel wurde 593 vor Christus zum Prophetenamt berufen und da ging es dem Volk Israel sehr schlecht. Die leben also im Exil in Babylon, sind umgeben von einem heidnischen Volk, sind abgeschnitten von ihrem geistlichen Mittelpunkt. Der Tempel in Jerusalem ist nicht zu besuchen. Sie haben also auch keinen Gottesdienst. Und da war die Gefahr ziemlich groß, dass der Glaube untergeht. Die heidnischen Götter müssen wohl stärker sein. Und der Prophet droht jetzt nun und warnt. Immer wieder schärft er dem Volk das zweite Gebot ein. Im zweiten Mose steht das. Das kennt auch jeder. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. So, da ist er, der schwarze Peter. Wer ist es schuld? Wer ist der Missetäter? Bei den unzufriedenen Verschleppten ging darauf dann das Wort um, Gott ist ungerecht. Wir müssen für die Sünden der Väter leiden. Wir haben doch gar nichts gemacht. Die Väter sind schuld. Gott ist ungerecht. Und darauf folgt dann die Antwort Gottes in unserem Predigttext. Ich lese Hesekiel 18, die Verse 1 bis 4, 21 bis 24, 30 bis 32. Das ist deswegen so in Stücke geschnitten, weil das ganze 18. Kapitel ist ein Thema. Der Prophet wiederholt sich da auch ständig und deswegen ist der heutige Perikopentext etwas zusammengekürzt, dadurch aber immer noch lang genug. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Greueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treuebruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Das war der Predigttext für heute. Stramm, ich weiß. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf davon geworden. Den Vätern also die Schuld geben, ja, das ist gut. Die zumindest können nicht widersprechen. Die sind ja längst tot. Und damit ist schon alles klar, wer so argumentiert, der kann ja nicht recht haben. Alle Schuld auf Leute zu schieben, die sich nicht wehren können, das ist unfair. Und wer unfair ist, der hat nicht recht, der kann auch nicht recht haben. Worum geht es also dem Propheten Hesekiel? Warum wehrt sich der Prophet mit aller Schärfe gegen dieses Sprichwort? Hat er doch von Gott den Auftrag bekommen zu seiner Prophetenrede. Und das drückt er auch genau durch diese Worte aus. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Die Vorfahren haben gesündigt, die Kinder müssen büßen. Wenn also Gott selbst hier redet, wer wagt es dann, ihm zu widersprechen? So einfach kannst du es dir doch nicht machen. Das Sprichwort hatte doch seine Berechtigung. Was konnten denn bitte die, die es geprägt hatten, für die Situation, in der sie lebten? Und der Prophet hat es auch am eigenen Leib erfahren. Er gehörte zu den Ersten, die von den Babyloniern verschleppt worden waren. Das war 10 Jahre vor der eigentlichen Eroberung des Landes geschehen und danach war die Oberschicht ebenfalls nach Babylon deportiert worden. Es war Konsens unter den Theologen, dass die Babylonier Israel nicht allein deshalb erobern konnten, weil sie mächtiger waren als das kleine Israel. Nein, Jahwe selbst hatte Israel in die Hand seiner Feinde gegeben. So hatten es die Propheten über die Jahrhunderte hin angekündigt und so war es nun auch gekommen. Eine Erklärung, die sicher einige Probleme löste. Aber wie das immer so ist mit Denkmodellen, die sind für die Öffentlichkeit bestimmt und die lösen nicht nur Probleme, sondern sie schaffen auch neue. Gelöst war also jetzt die Frage, warum Jahwe ihnen nicht beigestanden hatte. Entstanden war aber ein neues Problem. Warum sind dann auch die bestraft worden, die gar nichts dafür können? Immer haben die Propheten, auch Hesekiel, von einer Generationenfolge gesprochen. Eine Generationenfolge von Menschen, die sich an Gott oder an den Mitmenschen versündigt haben. Und auch das Gericht, also die Deportation ins fremde Land, das haben sie nicht nur als die Strafe für die Gegenwart gedeutet. Aber kann Gott wirklich die Kinder für die Sünden der Väter bestrafen? Der Gedanke ist nicht unbedingt neu. Ja, das steht ja schon in den 10 Geboten, ich habe es gerade gelesen. Ja, bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Mir ist keine Stelle im Alten Testament in Erinnerung, wo sich jemand gegen diesen Gedanken wehrt. Ja, und so ist das eben. Ja, ob das nur gut oder schlecht ist, das wird hier nicht in Frage gestellt. Erst als die Menschen das am eigenen Leib erfahren, was das heißt, für die Sünden der Vorfahren leiden zu müssen, dann wird es virulent. Dann merken sie nämlich auf einmal die Kehrseite der Medaille. Wenn der Sieg der Babylonier wirklich auf das Wirken Jahwes zurückzuführen ist, dann ist er zwar immer noch stärker als die Götter der Babylonier, dann hat er sie aber benutzt, um seinen Willen zu verstrecken. Und dann steht seine Gerechtigkeit in Frage. Denn dann sind sie alle gleich, jung oder alt, schuldig oder unschuldig, spielt dann keine Rolle. Also ist Gott entweder ungerecht oder er ist den Göttern der Babylonier unterlegen. Das ist das Dilemma, das der Prophet irgendwie auflösen muss. Und Hesekiel, der spürt auch diese Herausforderung und er nimmt sie an. Im Grunde ist er ebenfalls der Ansicht, dass das Exil in Babylon die Strafe Gottes für die Sünden des Volkes ist. Und auch er steht in der Tradition der Propheten des Unheils. Herr Geser hatte ja eben schon auf Micha Bezug genommen. Der predigt im 9. Jahrhundert und das geht dann weiter bis auf Jeremia. Und doch wendet sich Hesekiel in aller Schärfe gegen das Sprichwort von den sauren Trauben, die die Väter aßen, und von den stumpfen Zähnen der Kinder. So will Gott das nicht, sagt er. Gott bestraft nur den, der schuldig ist. Und das ist nun ein Paradox. Und an der Stelle müsste man dann eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, es müssen wir grundsätzlich werden. Ja, Wirklichkeit, so könnte man jetzt sagen, ist nie ganz eindeutig. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Meistens ist alles das, was uns umgibt, vielschichtiger, als wir das wahrnehmen. Viele Faktoren sind uns gar nicht bewusst. Und was wir in der Zeitung lesen, das ist nun schon mal gar nicht die Wirklichkeit. Es braucht ja noch nicht mal wahr zu sein, was da drin steht. Ja? Fast immer fließen Vermutungen ein oder eigene Bewertungen. Darstellung von Informationen muss vereinfachen, sonst wird das alles viel zu kompliziert und der Leser würde das nicht mitmachen und die Zeitung weglegen. Das heißt also, ich selber bin auch beteiligt daran, dass eine Zeitung beispielsweise die Dinge öfter einfacher darstellt, als sie sind. Und so oder so ähnlich ist es auch mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart. Die Vergangenheit bestimmt unsere Gegenwart mit. Sie ist vielleicht sogar mächtiger, als wir denken, aber sie bestimmt nicht alles. Es gibt nämlich immer noch die Verantwortung des Einzelnen für sein Leben. Und das ist also dann in etwa das Konzept der Psychotherapie. Und auch wenn es noch etwa 2500 Jahre dauern sollte, bis dann Sigmund Freud die Psychotherapie erfand, so folgt doch Hesekiel genau dieser Spur. Wenn ich das also jetzt umsetzen will in modernes Psychodeutsch, dann müsste man also sagen, als Hesekiel, die Vergangenheit mag mächtig sein, Sie mag euer Leben zu einem guten Teil bestimmen, aber ihr sollt eins wissen, die Vergangenheit ist vergangen. So, und jetzt schlucken wir, gerade ich als Historiker, ich schlucke dann auch, Vergangenheit, die vergangen ist. Aha. Diese Worte des Hesekiel sind nämlich gerade für uns als Deutsche sehr, sehr starke Worte, weil unsere Väter Schuld auf sich geladen haben. Denken wir ruhig an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Das Thema ist ganz aktuell in der Ukraine. Darüber wird gesprochen. Darüber müssen wir nachdenken. Dass wir jetzt hier sitzen, das ist der festen Bereitschaft zu verdanken, die Schrecken der Vergangenheit nicht zum düsteren Grundton der Zukunft werden zu lassen, sondern neu und anders anzufangen. Unsere Väter hatten saure Trauben gegessen, aber uns Kindern sollten die Zähne davon nicht für alle Zeit stumpf werden. Der Zweite Weltkrieg war eine Katastrophe. Eine Katastrophe für all die, die unschuldig den Tod gefunden haben in den Konzentrationslagern, in den zerbombten Städten, in verwüsteten Dörfern und auch auf den Schlachtfeldern, da wo die Väter selber gekämpft und getötet hatten und in so unendlich großer Zahl ums Leben gekommen sind. Das Dritte Reich und der von ihm angezettelte Krieg nahmen unzähligen Menschen die Kindheit. Meine eigenen Eltern beispielsweise, die wurden Mitte, Ende der 30er Jahre geboren, als der Krieg aus war. Da war ihre Kindheit vorbei. Und das ist ganz vielen so gegangen. Eine Katastrophe war das alles auch für die Menschen in den Ostgebieten des Deutschen Reiches, die durch den von Deutschland begonnenen Krieg ihre Heimat verloren haben, die schlimme Fluchterfahrungen gemacht haben, und die dann in unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, auch hier in Bergisch Gladbach, endlich eine neue Bleibe gefunden haben. Für die Menschen, die so viel Schlimmes erlebt hatten und Menschen vielleicht auch, die selber Schlimmes getan hatten oder die weggeschaut hatten oder die hingenommen hatten, hat sich eine neue Zukunft eröffnet. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Das sind keine leeren Sätze. Das sind lebensrettende Worte. Ja, wir sind am Leben geblieben. Und ich sage als Nachgeborener wir, weil es ja gut hätte sein können, dass die sauren Trauben der Väter nun auch uns die Zähne stumpf gemacht hätten. Aber das war nicht so. Dafür können wir gar nicht dankbar genug sein. Ja, in Deutschland hat sich ein demokratisches Gemeinwesen entwickelt, das ist natürlich nicht ohne Fehler. Aber in unserem Land können wir die Fehler ganz klar ansprechen und in die öffentliche Diskussion einbringen. In unserem Land hat sich ein Rechtssystem entwickelt, das kann nicht alle Konflikte lösen oder Ungerechtigkeiten wegzaubern, aber es ermöglicht einen fairen Umgang. In Deutschland hat sich eine soziale Marktwirtschaft entwickelt, die übergroßen Differenzen zwischen Arm und Reich zwar nicht beseitigt hat, aber es finden sich ganz wichtige Ansatzpunkte dazu. Und sie trägt die Zielbestimmung in sich, dass der bei uns geschaffene Wohlstand auch allen zugutekommt, auch den schwächsten Gliedern. Und endlich haben auch die Kirchen neu denken gelernt. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis von Oktober 1945 heißt es: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Baptisten und Brüder, die brauchen einfach etwas länger. Die haben zunächst Hitler auch begrüßt als den von Gott gesandten Retter. Herr, unser Gott, halt deine Hand über unser deutsches Land, behüt den Führer alle Zeit, schenk uns die ewige Seligkeit. Es ist ein baptistisches Kindergebet. Wir wissen heute ganz genau, wie sehr solche Sätze die Menschen in die Irre geführt haben. Und dann endlich 1984 hat also auch die Bundesleitung und der Bundesrat des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland erklärt: Scham und Trauer erfüllen uns, besonders wenn wir an die Verfolgung und Massenvernichtung von Juden denken. Wegen dieser Schuld unseres Volkes bleiben wir auf die Vergebung Gottes angewiesen. Der durch Deutschland ausgelöste Zweite Weltkrieg brachte unermessliches Leid über viele Völker und endete schließlich in einer furchtbaren Katastrophe. Die Folgen haben wir und in noch viel stärkerem Maße Angehörige anderer Völker bis heute zu tragen. Soweit die Baptisten 1984. Und diese insgesamt bittere Erfahrung mit der Vergangenheit mahnt uns auch heute noch, 2022, zu kontinuierlicher Selbstkritik in Kirche und Theologie. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott, der Herr. Was der Prophet Hesekiel den Menschen nach der Katastrophe gesagt hat, ist gehört worden. In Israel damals, babylonische Gefangenschaft, und im letzten Jahrhundert hier bei uns. Aber der Prophet stellt uns auch heute, wie damals, die Frage, die diesen Worten dann folgt. Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? Wo kehren wir uns heute von der Gerechtigkeit ab? Wo sabotieren wir den Frieden, den wir hier bei uns nun schon so lange haben? Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Und dabei rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Waffenlieferungen an die Ukraine oder Israel. Nein, nein, das ist wahrscheinlich nicht das Problem, was die meisten Toten verursacht. Ja, laut Rüstungsexportbericht der Bundesregierung sind die Waffenexporte in Länder außerhalb von EU und NATO, sogenannte Drittstaaten, auf Rekordhöhe angestiegen. In vielen dieser Länder werden die Menschenrechtsstandards verletzt, die wir für uns als selbstverständlich zugrunde legen. Deutschland verkauft Kleinwaffen. Natürlich, diese Kleinwaffen sind aber gar nicht klein. Ja, es handelt sich nämlich um deutsche Sturmgewehre. Ja, das, was hier nicht mehr gerade ausschießt, das wird dann verkauft. Ja, sehr gerne nach Afrika. Und das ist dann ein waschechter Exportschlager. Wie kann das sein? In einem Land wie Deutschland, das für sich einen der schärfsten Waffenexportkontrollstandards weltweit in Anspruch nimmt. Das ist Heuchelei. Vieles hat sich zum Guten gewandelt, seitdem die Deutschen nach der Katastrophe der beiden Weltkriege neu angefangen haben. Aber die Mahnung des Propheten, die hat sich nicht erübrigt. Kehrt um! Kehrt euch ab von euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, das ist eine waschechte, wahrlich kühne Aufforderung. Mach dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist eine Kampfansage an alles, sich zufrieden geben mit der Realität. Gutmenschen, die kann nur einer belächeln, der Schlechtmenschen für den Normalfall hält. Ja, man kann schon manchmal den Mut verlieren, wenn man auf die sogenannte Humanität des Menschen blickt und wenn man abends die Nachrichten guckt. Aber Hesekiel sagt, ein neues Herz und ein neuer Geist sind möglich. Gott schenkt es euch, aber ihr müsst auch mitmachen. Lasst euch darauf ein. Redet euch die Realität nicht schön, aber findet euch auch nie damit ab. Ohne das Vertrauen darauf, dass wir Menschen uns ändern können, ohne die Hoffnung, dass schreckliche Gewalt nichts Festgeschriebenes ist, sondern zu Lernerfahrungen führen kann, ohne alles das gäbe es die heutige Bundesrepublik nicht. Ohne den Willen zum Neuanfang würden wir heute hier nicht sitzen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf Christus dürfen wir schauen, wenn wir uns die eindringlichen Worte des Hesekiel über die Umkehr zu Herzen gehen lassen und nach einer Antwort darauf in unserem Leben suchen. Ja, lasst uns immer wieder von Neuem auf Christus schauen. Er ruft uns auf zur Feindesliebe, wo wir uns in Konflikten verkrallen. Er stellt uns an die Seite der Armen, wo wir vor allem unseren eigenen Vorteil suchen. Christus identifiziert sich mit den Fremdlingen, wo wir Flüchtlinge als Last oder als Bedrohung sehen. Christus verkündigt das Reich Gottes, wo wir uns jeden Tag unsere eigenen Reiche bauen. Auf Christus schauen, das vermag unser Herz und unseren Geist wirklich zu erneuern. Christus in sich aufzunehmen, ja, wie Paulus sagt, Christus anziehen, das macht wirklich neu. Die Herausforderung ist groß, aber noch größer ist die Kraft, die Jesus uns dazu gibt. Abschließend möchte ich noch einmal auf den schwarzen Peter zurückkommen. Keiner stirbt für die Schuld eines anderen. So formuliert es Hesekiel. Jeder hat die Chance, umzukehren. Das bedeutet nicht nur, haltet euch an Gottes Gebote, dann werdet ihr leben. Wir erkennen, dass das nicht reicht, dass man die Verstrickungen, in denen viele sich befinden, nur dadurch lösen kann, dass man sagt, Gott ist gnädig. Gott kommt, um dir zu helfen. So hat es ein Jesaja formuliert. Und so hat es vor allem Jesus gepredigt und vorgelebt. Wenn die Schuld vergeben wird, wenn die Verstrickung mit der Vergangenheit gelöst wird, wenn Zukunft eröffnet wird, dann muss man den schwarzen Peter nicht mehr weiterschieben. Dann hat man nicht mehr verloren, wenn man den schwarzen Peter als letzter in der Hand hält. Denn dann zählt er einfach nicht mehr.